freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf. Herzliche Grüße auch, evangelische Gemeinschaft, auch von Rainer Wender. Ja, ihr kennt ihn. Herzliche Grüße. Ich hatte letzte Woche ein Video angeschaut im Internet. Das war in Rumänien, wie es sich jetzt rausgestellt hat. Das war wohl eine Werbung für ein Hotel. Und zwar Rumänien, das war ein sehr trister Ort, sehr grau in grau. Und diese Hausfassade, da war ein Mann da oder eine Frau, der hatte eine Kamera und der hatte dann diese Hausfassade gezeigt, sehr trist, sehr unansprechend. Der ist in dieses Haus gegangen, auch die Innenräume dort, der Flur dort, alles nicht sehr ansprechend. Der Aufzug war kaputt, dann ist er die erste Treppe hochgegangen und dann stand er auch in diesem grauen Hausflur vor einer Tür und da war ein Zahlenschloss dran. Da hat er drauf getippt, die Tür aufgemacht und dann ist er in einen Raum gegangen und der war herrlich. Der war wunderbar ausgelegt mit tollem Boden, die Wände waren weiß gestrichen, Bilder an der Wand. Dann ist er ins Schlafzimmer gegangen, tipptopp Ausrichtung, also wirklich sehr ansprechend, Badezimmer auch vom Hochglanz. Und man hat wohl versucht, Werbung zu machen für dieses Hotel. Was mir hängen geblieben war, ist, dass die äußere Fassade nicht mit dem zusammenging, was innen sich abgespielt hatte. Also das war total anders. Man kennt vielleicht auch das Gegenteil, kann man natürlich auch sagen, das kennt vielleicht der eine oder andere. Man hat ein Hotel gebucht, Hotel, Werbung, alles tipptopp, man kommt dran, von außen alles super. So, und dann merkst du, Hotelzimmer, dreckig, Esse, naja, Pool, kalt. Auch das, der äußere Zustand ist nicht mit dem Inneren konform. Und ich denke, der innere Zustand ist nicht mit dem Äußeren konform. Ich denke, wir Christen sind davor auch nicht gefeit. Dass oftmals vielleicht das, was wir innerlich in uns so, was da sich so abspielt, mit dem Äußeren nicht kompatibel ist. Und ich denke, es ist so unter uns Christen vielleicht, wir denken oft, wir müssen so die Fassade aufrechterhalten. Wir müssen das, was wir bekennen, auch nach außen tragen, egal wie es uns geht. Mancher ist vielleicht getäuscht und merkt gar nicht, wie sein eigener Zustand ist. Und ich meine jetzt nicht, dass man bewusst heuchelt. Also, dass man bewusst etwas vorgibt, was man nicht ist, denn das ist Heuchelei. Aber oftmals denken wir, wir müssten ja funktionieren. Und so wirklich ehrlich sein, das, was in uns drin ist, nach außen tragen, ist einfach schwach. Wir müssen einen Schein wahren. Und manchmal ist es natürlich so, dass man selbst gar nicht merkt, dass das, was in uns ist, das nicht ist, was wir äußerlich widerspiegeln. Also es gibt verschiedene Facetten und so eine Facette auch haben wir in der Bibel, nämlich in Offenbarung 3, eine Gemeinde, die von außen wunderbar war, aber von innen her nicht das widerspiegelte, was äußerlich vorgegeben wurde. Und das ist die Gemeinde zu Sardes, die wollen wir uns heute ein bisschen anschauen. Und zwar habe ich das Thema genannt, außen hui, innen pfui. Außen hui, innen pfui, Ermutigung zur ehrlichen Bestandsaufnahme und freudigen Umkehr. Ja, also mir geht es heute Morgen nicht darum, dass ich uns auf den Boden treten möchte und sagen, oh, da ist ja alles falsch, sondern das positiv aufnehmen, dass der Herr Jesus, und das ist immer sein Anliegen, dass er zwar radikal ehrlich ist, das hast du auch gesagt, aber dass wir da nicht stehen bleiben, sondern das als Hilfestellung nehmen, um uns wieder einmal in sein Licht zu stellen und dann uns wieder neu aufzurichten. Und dann ist dann natürlich die Frage, was tun wir? Ja, und das wollen wir anhand von Sardes sehen. Was war da eigentlich falsch? Wo war der Wurm drin? Und was gibt der Herr Jesus für eine Heilung der Gemeinde in Sardes an die Hand, wie wir uns wieder neu ausrichten? Und dazu möchten wir einmal den Text lesen, Offenbarung 3, die Verse 1 bis 6. Ich lese aus der Schlachterübersetzung, Offenbarung 3, Verse 1 bis 6. Und da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe, das sagt der, welcher die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Werde wach und stärke das Übrige, das im Begriff steht, zu sterben, denn ich habe deine Werke nicht vollendet erfunden vor Gott. So denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Doch du hast eine wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Soweit der Text. Und nochmal, das Thema ist außen hui, innen pfui. Das Erste, was wir uns anschauen möchten, und das macht der Herr Jesus wunderbar, er stellt die Diagnose dieser Gemeinde. Diagnosen sind ja oft nicht immer schön, aber es ist wichtig, dass, wenn eine Diagnose gestellt wird, dass man dann auch erst den Heilungsprozess einleiten kann. Und es ist wichtig, dass ich das nochmal am Anfang betone. Gott möchte Gemeinde bauen. Und das ist wichtig, gerade für unsere finsterne Zeit, in der wir leben. Gott möchte eine Gemeinde bauen, damit Menschen erkennen außerhalb, dass es einen Gott gibt, dass es Jesus gibt. Und er hat dich und mich dazu in die Gemeinde gestellt als Ganzes, damit wir ihn repräsentieren. Und jetzt kommt eigentlich schon die Herausforderung. Weil Gemeinde von Gläubigen, die ist immer noch in der Welt. Ja, in einer gefallenen Welt. Und ich denke, das müssen wir uns immer wieder auch bei diesen Sendschreiben schreiben. Es gibt ja dort gute Gemeinde, schlechte Gemeinde. Wir sind immer noch Einflüssen ausgesetzt einer gefallenen Schöpfung. Ja, das ist einmal zum Beispiel, der Teufel ist immer noch hier am Werk. Er ist der Gott dieser Weltzeit und er möchte natürlich, dass eine Gemeinde, dass du und ich, dass wir Gott nicht repräsentieren, dass wir kein Licht in der Welt sind. Ja, und da wird er an der Gemeinde rütteln und das hat er auch bei Sardes getan. Ja, die ist nicht umsonst in so einen Zustand gekommen. Und ich denke, wichtig, dass wir immer wieder uns auch vor Augen führen, Gemeindebau ist umkämpft. Ja, ich denke, die meisten wissen das von euch. 1.11. dieses Jahr haben wir ein neues Gleichstellungsgesetz, wo man sich einmal im Jahr aussuchen kann, ob du jetzt Frau bist oder Mann. Wenn da Gemeinde noch, sag mal, biblische Position bezieht, ja, wir haben das gestern am Tisch basishalber gesagt, dann könnt ihr euch jetzt schon mal die Gemeindekasse auffüllen. Ja, weil du wirst unter Umständen Prediger haben, die das sagen, die werden verklagt werden. Ja, wir haben in Schweden einen Fall, da kam sogar Interpol, weil er immer noch gesagt hat, biblische Schöpfung, die ist halt biblisch und maßgebend. Ja, das wird umkämpft sein. Und da ist die Frage, bleiben wir hier standhaft? Das Zweite ist natürlich, eine Gemeinde von Gläubigen besteht immer noch aus Charakteren, die sehr unterschiedlich sind. Ja, auch da, ich denke, das kennt ja jeder von euch so ein Stück weit, da ist nicht immer alles Friede, Freude. Eine Gemeinde ist nie 100% geistlich. Ja, es gibt immer Herausforderungen, es gibt immer Kampfschauplätze. Und deswegen gibt es diese unterschiedlichen Zustände. Aber Gott möchte, dass wir diesen unguten Zustand verlassen und nicht entmutigt sind. Und egal, wo sich der Einzelne heute befindet oder ihr als Gemeinde, weiß ja nicht, was bei euch so läuft. Ja, Gott möchte immer wieder, dass wir hochkommen, nicht am Boden liegen bleiben. Und das ist eben das, was der Herr Jesus hier auch ganz offen ausspricht. Er sagt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Wie kann das passieren? Da war eine Gemeinde, die hat sich nach außen hin tiptop präsentiert. Ja, die wurde von Menschen außen wahrgenommen, von der Nachbarschaft. Die haben gesehen, das sind Gläubige, die kommen in die Gottesdienste, da wird gepredigt, die haben Gemeindeveranstaltungen, die haben Gebetskreise, Bibellehre, die haben vielleicht auch Feste nach außen hin. Also das ist alles wunderbar, ein toller Ruf. Auch die umstehenden Gemeinden haben wahrscheinlich gesehen, wow, Sardes, das ist der Prototyp einer Gemeinde. Toll, da ist Action. Ja, da muss es laufen. Die haben wahrscheinlich auch Zuwachs gehabt von außen. Der Herr sieht diese Dinge ganz anders. Er sagt, du hast den Namen, dass du lebst. Du hast Aktivität, wunderbar. Aber dein geistlicher Zustand, und hier ist ein Wort, das heißt nicht, du hast Leben, Bios, also normales Leben, sondern das heißt, du hast geistliches Leben. Ja, da muss alles perfekt sein, aber der Herr Jesus sagt, du bist tot. Du bist geistlich tot. Du stirbst. Was ist da passiert? Muss man sich ja mal fragen. Ein Kommentator, den ich da bezogen habe, jetzt, ich habe mal gelesen, hat gesagt, ich finde es gar nicht schlecht, es kann dadurch geschehen, dass man die Verbindung mit dem Herrn, das Hören auf das Wort Gottes und das Gebet mit ihm vernachlässigt oder sich sogar bewusst von ihm abwendet. Wir werden gleich da noch ein bisschen näher drauf reingehen. Es kann sein, dass man gewisse ABC-Dinge des Glaubens einfach mit der Zeit, sagen wir, die sind in den Hintergrund geraten. Man hat mehr auf die Action Bezug genommen, auf die Gemeindeveranstaltungen. Man hat das Hamsterrad so am Laufen lassen. Aber diese ABC-Dinge, die Abhängigkeit vom Herrn, sich geistlich füllen lassen vom Weinstock, das ist immer mehr in den Hintergrund getreten. War vielleicht in Sardes auch Vermischung, dass man Menschen reingeholt hat in die Gemeinde, die, und das ist ja unser Anliegen, Gemeinde, wo die nicht zum Herrn Jesus gehören, aber die so ein Stück weit auch den Alltag mitbestimmt haben, die vielleicht sogar schon als Nicht-Wiedergeborene mitgearbeitet haben in einer Gemeinde. Ich habe jetzt von einem Bruder gehört, der diese Woche, der hat gesagt, in unserer Gemeinde ist es so, da kann Gläubiger und Nichtgläubiger mitarbeiten in der Gemeinde mit dem Ziel, dass die, die noch nicht zum Herrn Jesus gehören, dass die sich dann irgendwann mal bekehren. Entschuldigung, das funktioniert nicht. Gemeinde ist die herausgerufene von wiedergeborenen Gläubigen. Ja? Die brauchen ein anderes Programm, die noch nicht zum Herrn Jesus gehören. Also wir sind kein Hasenverein und kein Fußballverein. Man muss das schon geistlich unterscheiden. Ja? Vielleicht war das Problem hier. Oder eben, und das ist bei den Sendschreiben gegeben, ihr Lehrer hat sich langsam breit gemacht. Ja? Gnostische Anfänger, die einen gnostisch, die haben gesagt, da gibt es ja verschiedene Schattierungen, die einen haben gesagt, was du machst in der Heiligung, ob du dich, sag mal, absonderst, das ist nicht so wichtig, Hauptsache dein Herz zu Gott stimmt. Ja? Sonst kannst du machen, was du willst. Also sehr frei. Haben wir heute auch in der Christenheit. Wir haben aber auch das andere Problem. Die Gnostiker haben auf der anderen Seite auch gesagt, du musst ganz viele Gesetze halten, du darfst gar nichts mehr tun als Christ, sondern musst du A, B, C halten und dann bist du geistlich genauso falsch. Ja, also wir wissen nicht, was da genau war, aber ich denke, wir alle stehen in der Gefahr, immer von einer Seite vom Pferd zu fallen. Man hat ein Stück weit die Einfalt gegenüber Christus einfach beiseite gesetzt und war im Hamsterrad. So, und jetzt kommt der Herr Jesus zu dieser Gemeinde und sagt, ihr seid tot. Ich habe mich mal gefragt, wenn jetzt da einer bei euch hier reinkommen würde und zu euch sagen würde, Mensch, toll, was ihr alles macht, aber ihr seid ja geistlich tot. Wie würde man reagieren? Ja, also da werden wir ja wahrscheinlich stinkesauer. Und das Erste, was dann kommen wird, und das hört man ja dann auch so, ach, bist du lieblos. Also was nimmst du dir raus, uns so zu beurteilen? Ja, hochnäsig, du setzt dich als absolut. Und vielleicht denkt ihr das jetzt auch von mir, aber ist mir egal, weil ich sage das nicht zu euch. Derjenige, der das zu Sardes sagt, ist nicht ein Mensch gewesen, sondern der Herr Jesus, der die sieben Geister Gottes hat. Und die sieben Geister Gottes ist laut Jesaja 11, ist einfach die Fülle des Geistes. Also da, wo der Herr Jesus in die Wahrheit leitet, da ist hundertprozentige Wahrheit. Und wenn er sagt, du bist tot, dann bist du tot. Ja? Es ist wie ein Röntgengerät, der Herr Jesus, der aufzeigt die dunkle Flecke, die wir ja so gar nicht sehen oder nicht sehen wollen, dass er da durchgeht und sagt, Mensch, so ist es. Und spätestens dann muss ich es mir gefallen lassen. Und er sagt doch nicht, dass er sagt, irgendein Pastor oder ein Ältester setzt das Urteil, sondern der Herr Jesus sagt, ich habe die sieben Engel in meiner Hand, die sieben Sterne. Und das ist, der Herr Jesus hat die Verantwortlichkeit auch über die Gemeindeleitung. Das heißt, das, was der Herr Jesus sagt, ist allein Gottes Sicht auf die Gemeinde. Lasst uns das hier schon mal zusammenfassen, der erste Punkt, die Diagnose. Gott sieht hinter die Kulissen. Gott sieht ganz genau, was da los ist. Geschäftigkeit allein macht noch keine gesunde Gemeinde aus. Nochmal, Sardes war da wahrscheinlich sehr, sehr gut darin. Geschäftigkeit macht keine gesunde Gemeinde. Das Urteil von anderen, wie die uns sehen, wie die auch dein persönliches Christsein sehen, macht noch keinen gesunden Christ. Dein eigenes Urteil, wie du dich siehst oder die Gemeinde, macht noch keine gesunde Gemeinde. Paulus sagt mal, ich beurteile mich nicht selbst. Einer ist es, der mich beurteilt, das ist der Herr. Das ist immer wieder wichtig, dass man selbst vor dem Herrn geht und sagt, Herr, wie siehst du eigentlich die Dinge? Selbsttäuschung hilft auch nicht. Ich weiß nicht, ich bin kein so Freund von Western-Filmen. Früher als Kinder haben wir das mal angeschaut ein bisschen. Und da war es ein Western-Film, das kennt er vielleicht, das war ein bisschen lustig gemacht. Da hat einer auf den Saloon, kennt er ja so, da wo die Leute da reingehen und kippen, da hat einer auf den Saloon geschossen und nur ein Schuss hat gereicht, damit das ganze Ding umfällt. Ja, das heißt, der Saloon war kein Saloon, sondern das war nur so eine Pappvorrichtung und das ist dann einfach zusammengefallen. Ja, und das ist das Problem gewesen. Und ich habe mir gedacht, wie ist es bei uns? Vielleicht auch nochmal in Bezug auf dieses Hotel am Anfang. Stimmt bei uns das Innere als eigener, also als Christ oder als Gemeinde als Ganzes? Stimmt es überein mit dem, was wir repräsentieren oder sind wir so ein Papphaus? Wenn Gott die Geschäftigkeit nicht als Maßstab nimmt, sondern er will ja, dass wir geistliches Leben haben, das in uns oder aus uns herauskommt. Wie sieht es bei uns ganz konkret aus? Darf ich heute Morgen fragen? Ich habe mich das in der Vorbereitung der Predigt sehr oft gefragt. Tot oder lebendig? Wie würdest du selbst deinen Zustand beurteilen? Tot? Lebendig? Halbtot? Wir sind oft sehr beschäftigt, ja, auch im Gemeindedienst. Aber wie sieht es ganz konkret aus? Dienste, du bist vielleicht in der Gemeinde und hast Dienste hier in der Gemeinde, auch Dienste übernommen, bist sehr beschäftigt. Ich habe euren Plan gesehen, Woche ist ja schon auch ausgefüllt, muss ja auch irgendjemand machen. Wie sieht es aus? Wie machst du diese Dinge? Hamsterrad? Wie sieht es aus mit dem Bibellesen? Speichst du dich? Wie sieht es aus mit dem Gottesdienst besuchen? Wie bist du heute Morgen hierher gekommen, um was vom Herrn zu empfangen? Oder es gehört halt dazu. Also ich muss mich diese Dinge auch immer wieder selber fragen. Wie sieht es wirklich bei uns aus? Und ich denke, dieses ABC des Christseins, wisst ihr, das ist, ich würde das nicht einfach wegwischen und sagen, das wissen wir ja alle, wir sollen beten, wir sollen Bibel lesen. Entschuldigung, der Mensch besteht aus 80% aus Wasser, das weiß ich. Deswegen höre ich trotzdem nicht auf zu trinken irgendwann, sondern ich trinke jeden Tag. Jeden Tag muss ich trinken. Wie viel biblische Kraft ist in deinem Dienst? Wenn wir das mal so ehrlich sehen, und das ist das Schöne, dass der Herr Jesus uns ja hier nicht stehen lässt, auch diese Gemeinde hier nicht, sondern er gibt uns jetzt als zweiter Punkt die Aufforderung zur Genesung. Was können wir tun, egal wo wir stehen heute Morgen? Was können wir tun, damit wir aus diesem Zustand herauskommen, vielleicht sogar erstmal merken, dass wir in diesem Zustand sind. Und es sagt der Herr Jesus hier in Vers 2, werde wach. Nein, er sagt nicht werde wach, er sagt werde wach. Spätestens jetzt, wenn du schon wieder eingeschlafen bist, hoffe, du bist jetzt wach. Werde wach. Das ist sehr wichtig. Wach werden, wisst ihr, und ihr seid heute Morgen, ich habe manchmal so Kandidaten, die schlafen während der Predigt ein, das ist in Ordnung. Dieses Wachwerden, wenn du heute Morgen sagst, ja, ich bin wach da, na, das hat noch gar nichts zu heißen. Wisst ihr, wenn ich meine Kinder morgens wecke und ich bin so, ich würde gern den Schlaf von meinen Kindern haben, die schlafen, da kann die ganze Welt drumherum untergehen, die schlafen und schlafen. Wenn ich sie morgens wecken muss, dann sage ich, Lady, aufstehen, dann guckt er kurz hoch und sagt, ja, dann sage ich, bist du wach? Ja. 2 Minuten später komme ich wieder runter, der pennt. Ja, dann sage ich wieder, bist du wach? Ja, ich habe dich gerade vor 2 Minuten geweckt, was kann nicht sein? Ja, wach sein und wirklich wach sein ist ein Unterschied. Ja, und wir laufen manchmal auch als Christen so im Tran herum, denken, ja, ja, super, bei uns ist alles in Ordnung, aber vielleicht ist es gar nicht so. Ich möchte mal einen Kommentator zu Worte ziehen, der sagt, viele werden schon heute und insbesondere einmal in der Zeit des großen Abfalls, wobei ich anmerken muss, dass ich überzeugt bin, dass wir in dieser großen Zeit des Abfalls schon drin sind, von einer geradezu dämonischen Schläfrigkeit befallen werden. Sie werden gleichgültig, ihre Bibel bleibt verschlossen, ihr Gebetsleben versiegt, sie bleiben mehr und mehr den Zusammenkünften fern. Ich denke, auch das ist schon ein guter Maßstab für geistliche Wachsamkeit. Wie sieht es in meinem ABC des Christseins aus? Und ich merke das einfach so in meinem Leben auch, das spielt sich so schnell ein. Gewisse Dinge kommen in mein Leben, wo ich diesen geistlichen Weg, und jetzt denkt er, ja, du als Pastor musst es ja wissen. Wisst ihr, es kommen oft so, ich nenne das immer so die kleinen und großen Bomben ins Leben, und die explodieren und schon ist das geistliche Leben wieder durcheinander gerüttelt. Ja, du wirst müde von Sorgen, du wirst müde durch Kämpfe am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, im Familienleben, in der Ehe, bei den Kindern. Und dann ist es nicht immer so, dass jeder gleich funktioniert. Und das ist da auch das Anliegen des Teufels, dass wir hier wirklich zu Fall kommen. Aber der Herr Jesus sagt, Mensch, werd mal wirklich wach. Guck mal, wie sieht es bei dir aus? Und jetzt sagt er, bedenke. Also erstmal werde wach, das ist die Voraussetzung. Okay, jetzt bin ich mal wach heute Morgen. Und jetzt bedenke. Bestandsaufnahme machen. Wie sieht es wirklich aus? Der Jesus sagt nicht, jetzt wir sollen uns auf eine Couch legen und irgendwie uns selbst beleuchten, noch jemand anders, sondern er gibt uns, aber was soll man denn eigentlich bedenken? Er sagt, wie du empfangen und gehört hast, und dann bewahre es. Und ich glaube, das ist das Wichtige, und das muss ich mir nach 20 Jahren auch in der Nachfolge Jesu auch immer wieder sagen. Du musst immer wieder gucken, wo bist du gelandet und wie hast du angefangen? Was hast du damals empfangen und was hast du gehört? Wie bist du zum Glauben gekommen? Was war dein Fundament und wo stehst du heute? Ja, und was hast du gehört damals? Was hast du empfangen? Was hast du gehört? Die frohe Botschaft des Evangeliums. Sonst wärst du nicht zum Glauben gekommen. Dass der Herr Jesus der Herr ist, ich bin ein Sünder, ich habe meine Sünde ihm gegeben, jetzt darf ich ihm nachfolgen, er gibt mir Anweisungen, ich habe ein Leben im Überfluss, in Freude, in Liebe, er trägt mich, er ist bei mir. Ist es wichtig, dass man hier wieder mal sich Gedanken macht, was habe ich eigentlich empfangen? Wie hat es denn angefangen? Boah, ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, das war so super und das war so freudig und das war so unkompliziert. Wenn man dich heute mal fragen würde, ja, was hast du empfangen, was hast du gehört? Wir können uns so schnell verirren, auch in diesen, sagen wir, zweitrangigen. Wie hast du denn am Anfang empfangen? Offenbarung 3,10 zum Beispiel. Wird uns der Herr Jesus jetzt aus der Trübsal herausretten oder vor der Trübsal? Ist die Entrückung vor der Trübsal oder mitten in der Trübsal? Kann ein Gläubiger abfallen oder nicht abfallen? Seid ihr so zum Glauben gekommen? Nee. Aber das ist doch heute auf den Gemeindedienst. Dann kommst du mit dieser Frage. Und dann irgendwann denkst du, habt ihr denn nichts Besseres zu tun, als euch mit solchen Themen in die Wolle zu kriegen? Und dann merkt man so, der Gläubige ist davor nicht gefeit, so in gewisse Gewässer zu gehen, wo man sagt, ich habe keine Lust mehr. Es geht mir irgendwie alles auf den Senkel. Das heißt, wieder zu den Grundlagen zurückgehen. Bewahre es. Geh mal zurück in deine Vergangenheit und guck mal, wie du es gehört hast, wie du empfangen hast. Und das, was du damals, erinnere dich mal noch, wie die brennende Liebe war, wie du evangelisiert hast vielleicht. Geh wieder zurück. Wenn du gesündigt hast, was hast du gemacht? Dann bist du zum Herrn Jesus gegangen, hast, Herr, Entschuldigung, dass ich gesündigt habe. Vergib mir. Ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Und nicht alles so kompliziert gemacht. Gell? Und ich glaube, dass wir uns oftmals im Christsein verlaufen. Ja, dass wir alles kompliziert machen. Und die Gemeinderichtung sagt so, und der Prediger am YouTube sagt so, hey, der Herr Jesus hat uns doch gesagt, seine Last ist leicht und sein Joch ist nicht schwer. Ja? Und ich denke, vielleicht war das auch in Sardes ein Problem, wo man einfach zu Fall gekommen ist. Und der Herr Jesus sagt, so denk nun, wie du empfangen gehört hast, bewahre es. Das heißt, setze es in die Praxis um und tue Buße. Denk anders drüber. Fang wieder ganz von vorne an. Und wenn einer die Möglichkeit hat, wieder ganz vorne anzufangen, dann sind es wir Christen. Ja, das dürfen wir tun. Und der Herr Jesus sagt, das ist gut, dass wir das tun. Und wenn das bei mir geschehen ist, und nur dann kann das funktionieren, dann sagte der Johannes hier auch, oder der Herr Jesus zu dieser Gemeinde, stärke das Übrige. Das im Begriff ist zu sterben. Also ich kann die Leute nicht stärken, wenn bei mir schon der Tod eingetreten ist. Und deswegen ist es gut, dass wenn ich mir Gedanken mache über diese Dinge, dass ich dann erst gucken kann. Aber dann ist es auch mein Auftrag zu sagen, wie sieht es denn aus? Wer stirbt gerade? Wo kann ich helfen, das andere wieder zu beleben? Gell? Und der Herr Jesus noch, bevor wir jetzt so in die Praxis auch gehen, er sagte hier, wo ist das Problem? Bewahre es, tue Buße, denn ich habe deine Werke nicht vollendet befunden. Nochmal, die Gemeinde hatte Werke. Sie hatte vielleicht sogar viele Werke, aber sie waren nicht vollendet vor Gott. Das heißt, was heißt es? Sie entsprachen nicht dem ganzen Wille Gottes. Sie waren halbherzig. Und ich glaube, auch da liegt die Gefahr, ich kann das nur wieder von mir selbst sagen, eine Gefahr, die Dinge einfach zu tun, weil sie getan werden müsse, ob das der Herr jetzt möchte, ob der Herr sagt, es ist vielleicht was anderes dran, ob ich das aus eigener Kraft mache. Ich ertappe mich da. Und deswegen sagt der Herr auch, und wenn man das jetzt so nehme, du bist tot, werde wach aber, kehr um davon, das ist deine Chance, damit du wieder Zeugnis wirst für diese Welt. Wenn nicht, sagt der Herr, und das sagt er auch in Vers 3, wenn du nicht wachst, das heißt, wenn du in deinem schläfrigen Zustand bleibst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Warum ist der Herr Jesus hier so hart und sagt, wenn eine Gemeinde so nicht funktioniert und kein Leben hat, dann werde ich sie wie in Ephesus, der Leuchter, wegrücken, dann werde ich die Gemeinde unter Umständen vielleicht sogar vom Leuchter stoßen. Warum ist der Herr Jesus so hart? Nochmal, weil wir Gemeinde sind und wir sollen Gott repräsentieren, Jesus repräsentieren. Und wenn das nicht mehr funktioniert, wir nur noch uns selbst repräsentieren, hat der Laden doch gar keine Berechtigung mehr. Wenn ich ins Krankenhaus gehen möchte, ich habe einen Notfall und gehe vor ein Krankenhaus und stehe da und dann fällt das Ding um wie ein Pappkamerad, weil da gar keine medizinischen Notwendigkeiten da sind, die mir helfen. Ja, was hat ein Krankenhaus denn da noch für eine Notwendigkeit? Das ist für die Katz. Das ist Unsinn. Und deswegen, denke ich, ist der Herr Jesus hier auch so hart, aber er sagt auch, du hast Zeit, hier umzukehren. Zusammenfassend, zweiter Punkt. Jesus gibt dieser sterbenden Gemeinde Anweisung, wie sie aus ihrem katastrophalen Zustand wieder herausfindet. Und das ist einmal eine wunderbare Gnade, aber es ist auch eine persönliche Verantwortung. Er schenkt, aber ich muss wachen. Ich muss gucken, wie hast du empfangen? Ich muss die Buße tun. Das ist ein Zusammenspiel, aber ich denke, es ist ein schönes Zusammenspiel. Und wenn Gott uns heute Morgen auch die Hand reicht und beleben möchte, und das möchte er immer wieder, egal wo wir stehen, ich möchte uns dazu ermutigen, wirklich mal innezuhalten, um zu erfassen, wo du stehst. Ich habe es gerade schon gesagt. Und ich möchte euch da wirklich ermutigen, auch mal aus eurem Hamsterrad auszutreten und jetzt nicht während dem Gottesdienst das zu machen, sondern einfach mal Zeit zu nehmen und zu sagen, okay Herr, jetzt setze ich mich mal hin, werde Blatt Papier nehmen und will mal hingucken, wo stehe ich denn heute und wie habe ich denn damals angefangen. Wisst ihr, vielleicht ist das sogar positiv. Muss ja nicht immer negativ sein. Aber vielleicht kommst du auf den Trichter, wo du sagst, da hat sich so viel eingeschlichen in mein persönliches Leben, in das Gemeindeleben, wo wir sagen müssen, ja, vielleicht ist es Zeit, Buße zu tun, umzukehren, neu zu denken. Ja, der Herr Jesus möchte es machen. Und ich weiß auch jetzt schon, wenn viele von euch da rausgehen, ihr habt es schon wieder vergessen. Beschäftigt mit Gesprächen nach dem Gottesdienst, Gespräche in der Familie, morgen fängt der Arbeitstag wieder an, dann sind vielleicht noch Mails zu erledigen, dann kommt der Beruf, dann kommen die Sorgen, dann kommt die Welt und schon ist wieder alles vergessen. Und du bist in genau diesem Zustand, den du vielleicht gar nicht merkst. Also ich möchte euch wirklich ermutigen, nimm dir mal eine halbe Stunde Zeit, nimmst du Kaffee, wunderbar, vielleicht noch ein Stück Kuchen dazu, was auch immer, regt Blut an und dann werd mal geistlich wach. Ja, das ist eine unglaubliche Gnade. Und wenn das geschehen ist, dann geh doch den zweiten Schritt und sag, welches Geschwister oder welche Gemeinde ist bei mir jetzt dran, dass ich das Geschwister mal anrufe oder mal beiseite nehme und sag, du, wie sieht's eigentlich aus? Ist bei dir alles in Ordnung? Ich sehe da vielleicht, sind da gewisse Differenzen, das musst du ja dem nicht sagen, aber vielleicht, ich sehe bei dem etwas kommen. Wie sieht's aus? Kommst du mal ehrlich? Du, sollen wir uns vielleicht mal wieder zusammentreffen? Bist du vielleicht, sollen wir vielleicht mal beten zusammen? Oder die Bibel lesen? Was auch immer. Aber wichtig ist, Epheser 1, Epheser 4 sagt, wir sollen Handreichung untereinander geben. Gell? Miteinander, Seelsorge. Wisst ihr, ihr müsst nicht immer zu den Ältesten gehen oder zu den Verantwortlichen, sondern das sollen wir untereinander machen. Denkt manchmal die Ältesten und die haben genug zu tun. Natürlich sind die auch da für solche Dinge, aber es kann jeder von uns ein Stück weit machen, je nachdem, wie er berufen ist und Begabung hat. Also, welche Geschwister ist in deinem für diese kommende Woche, wo du vielleicht sagst, ja, den möchte ich stärken. Aber erst bei uns anfangen. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt, der ist auch gar nicht lange. Sei zuversichtlich, weil du die Geschwister im Glauben unterstützen kannst. Und das ist jetzt ein Punkt, wisst ihr, bei all dem, und das war jetzt schon herausfordernd, in Vers 4 heißt es, doch du hast einige wenige Namen auch in Sardes, die ihre Kleider nicht befleckt haben. Und das ist wichtig. Eine Gemeinde ist nie 100% geistlich, aber sie ist auch nie 100% abgestorben. Du hast immer einige drin, die wollen. Und das ist immer durch die ganze Bibel, Gott hat immer ein Überrecht. Und genau der ist es, der uns Hoffnung gibt, auch heute Morgen. Ja, vielleicht bist du hier und sagst, nee, ich habe keinen Tod, ich bin lebendig, ich bin erweckt. Genau du bist es, der voranbringen kann. Andere und die Gemeinde als Ganzes. Und das Interessante ist auch, ich lese nochmal eins, die wenigen Getreuen haben sich nicht von der sterbenden Kirche losgesagt. Es ist ihnen nicht in den Sinn gekommen, eine besondere Kirche von Erweckten zu bilden. Ich denke, ist auch wichtig. Wenn du jemand bist, der zu diesen wenigen gehört, die, sag mal, es ernst nehmen, die gerade einen Lauf haben, die wirklich am Weinstock sind, und du siehst vielleicht, dass der Tod eingetreten ist, dann kann das vielleicht auch manchmal frustrierend sein. Und dann kommt man vielleicht an einen Punkt, wo man sagt, oh, das bringt mir ja alles nichts, ich gehe dahin, wo es besser läuft. Sagt der Herr Jesus hier nicht, sondern er sagt, gerade du bist in diese Gemeinde gestellt, um voranzukommen. Es geht hier nicht, dass man, wenn man ihr lehren, dass man alles aushalten muss. Aber ich denke, ein Stück weit erstmal gucken, hat mich der Herr Jesus als jemand hingestellt, der Hilfestellung geben kann. Ja? Und woher weißt du, dass du einigen der wenigen bist, die hier vorantreiben können? Er sagt, sie haben ihre Kleider nicht befleckt. Das heißt, sie haben, ihren Wandel, das heißt ja auch den praktischen Wandel in der Nachfolge Jesu, die leben das ein Stück weit. Ja, die nehmen Sünde ernst, die reagieren nicht aus eigener Kraft, aber sie sind einfach in der Spur Jesu Christi, also mit weißen Kleidern. Und er sagt hier, und das ist für mich auch was ganz Ermutigendes, er sagt jetzt hier, diejenigen, der Überrecht, und es lohnt sich, zu diesem bewegten, belebten Überrecht zu gehören, sie werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Das haben wir alles in der Bekehrung erfahren. Da wurden wir bekleidet mit dem Kleid der Gerechtigkeit. Aber der Herr Jesus sagt, wenn du diesen Wandel jetzt in dieser Welt, wo du dich immer wieder befleckst, auch durchgehst, eines Tages, dann wird es vollkommen sein. Da ist keine Sünde mehr da, da ist kein Leid und kein Geschrei. Dann wirst du mit mir in der Ewigkeit sein. Sollte uns Hoffnung geben. Die Kämpfe hören irgendwann mal auf. Das Zweite ist, und ich will sie nicht aus, und ich will ihren oder seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens. Das ist das Verzeichnis derer, die zu ihm gehören. Denke ich auch ein herausfordernder Vers. Was heißt es? Die Verheißung an die Überwinder, dem der bußfertigen Neuanfang tut, dass er am ewigen Leben teilnehmen kann. Der Herr Jesus sagt, er hat kein, oder Gott sagt es im Alten Testament, er hat keinen Gefallen am Tod des Menschen. Und er möchte, dass wir aufwachen, dass wir nicht verloren gehen. Und er bietet immer wieder an, komm, fang ganz neu an. Und das Dritte, was er sagt, ich werde diesenjenige, der überwindet, und den Überwinder stärkt, der zu meinem Jesus gehört. Ja, nicht der, der sich geistlich jetzt brutal anstrengt, sondern der, der ganz kindlich am Herrn Jesus ist, alles von ihm empfängt, sich waschen lässt durch das Blut des Lammes. Das ist derjenige, der eines Tages vom Herrn Jesus in der Ewigkeit steht und der Herr Jesus wird sagen, guck mal, derjenige, Bruder XY, Schwester, das ist derjenige Vater und vor den Engeln, der hat überwunden. Das ist was Tolles. Wisst ihr, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, oh, ich habe sowieso schon Kämpfe genug, ich habe Kampf mit der Sünde, Ich habe Kampf mit der Gemeinde, ich habe Kampf mit den Menschen und jetzt soll ich auch noch überwinden und tun. Das ist nicht die frohe Botschaft. Überwinde heißt ganz einfach, Herr Jesus, hier bin ich, reinige mich durch dein Blut. Ich habe nichts, was ich dir bringen kann, es kommt alles von dir. Ich sage, aber das muss ich halt tun. Abhängigkeit vom Herrn Jesus. Ehrlichkeit, aufwachen, bekennen. Darf ich dich nochmal fragen, wo stehst du heute Morgen? Lebendig oder tot? Halbtot? Wo hast du deine Kleider befleckt? Wir beflecken sie alle. Der Gerechte fällt siebenmal, steht siebenmal wieder auf. Der Jesus ist unsere Hilfe dadurch. Aber ich bleibe da nicht drin in meinem Sumpf. Wo schläfst du vielleicht schon? Dann wach auf. Heute ist der Tag, wo der Herr ganz neu schenken möchte, wieder anzufangen. Und dann guck, wo du andere mit ins Boot nehmen kannst. Und dann wird der Gemeinde auch blühen bei all den Kämpfen, die wir haben. Dann wird Jesus zum Ziel kommen. Ich möchte noch kurz stille werden. Ja, Jesus, wir können uns das gar nicht vorstellen, dass du Menschen, die wir waren einst, Herr, mit all dem, was wir so mittragen aus unserem Leben, was wir getan haben, dass du uns vollständig gereinigt hast, dass du uns als Bruder und Schwester zusammen in eine Versammlung gesetzt hast, auch in die Ortsgemeinde, und dass wir jetzt dein gutes Evangelium verkündigen dürfen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du Gemeinde setzt zum Licht in dieser Welt. Und wir wollen einfach beten, Herr Jesus, dass wir keine Gemeinde und auch der einzelne Gläubige nicht sind, dass wir langsam uns von diesem Umfeld, von dieser Finsternis ja umnachten lassen, sondern dass wir weiterhin Kämpfe in deinem Fußspuren gehen und für das Evangelium streiten, Herr Jesus. Und du kennst jeden heute Morgen, der hier ist. Du kennst jeden, der Kämpfe hat, der verzweifelt ist, der vielleicht schon ein Stück weit geistlich abgestumpft ist. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du denjenigen nicht so lässt, sondern dass du wieder ganz neu beleben willst. Und dass dann der Teufel auch kein Anrecht hat zu sagen, ach, schau mal, du willst jetzt wieder neu anfangen. Sondern dafür bist du gekommen und gestorben. Wir danken dir, Herr, dass man neu anfangen dürfe. Und ich bete auch für jeden Einzelnen, der dich noch nicht kennt, Herr. Der gar nicht weiß, von was ich gerade gesprochen habe. Ich bete, Herr, dass du ihm nachgehst und dass du ihm zeigst, Herr Jesus, wer du bist. Dass nichts und niemand es wert ist, dir nachzufolgen. Dass du das Einzigste bist, was es sich wert ist, zu leben und zu sterben. Dafür danke man dir. Amen.